Radio 1 vom Filmfestival Cottbus. Live aus dem Filmtheater Weltspiegel. Mit Knut Elstermann.
Das ist eines der schönsten Kinos in ganz Deutschland. Ein wundervolles Haus, muss man ganz klar sagen. Es ist wirklich hervorragend. Und wir haben hier auch ein schönes Café, in dem wir sind. Hier sind auch nette Gäste, Leute, die uns jetzt ein bisschen zuhören müssen, ob sie wollen oder nicht. Nachher natürlich auch noch ins Kino gehen. Eine ganze Stunde sind wir heute hier, haben fantastische Gäste, haben unheimlich spannende Themen, die übrigens auch sehr viel zu tun haben mit der Region, mit der Stadt, mit der Lausitz. Also Sie werden einige Dinge hier erfahren, vielleicht die Sie über Ihre Heimat noch gar nicht wussten. Schön, dass Sie eine Stunde bei uns sind. Hallo und herzlich willkommen. Und wir sind live vor Ort hier im Weltspiegel in Cottbus beim Festival des osteuropäischen Films, ein Festival mit einem ausgewachsenen Wettbewerb, mit sehr vielen Nebenreihen, aber ein Festival, das eben nicht nur nach Osteuropa und Südosteuropa schaut, sondern immer traditionell sich auch die Heimat anschaut, die unmittelbare Heimat. Und dazu passt ein Film in dieser Reihe Heimat, der in wenigen Augenblicken hier seine Weltpremiere erleben wird. Und es ist auch ein schönes Gefühl von Macht, dass ich weiß, solange ich jetzt mit dem Regisseur rede, kann es noch nicht losgehen. Die Leute warten auf ihn ganz tatsächlich. Also wir werden uns schon beeilen. Erstmal ganz herzlich willkommen, der Schöpfer von Verlieren und Finden ist Roman Pernak. Hallo, Kollege vom RBB.
Hallo.
Oh Mann, das ist auch ein RBB. Ja, ihr könnt ruhig klatschen. Der Mann hat gleich seine Weltpremiere. Richtig. Danke euch. Und das ist ein Film in der Reihe Ružica, also für den RBB produziert, wird hier gleich laufen und ist ein sehr persönlicher Film. Obwohl du jetzt nicht sagst, ich bin der Filmemacher so und so, du hast schon viele Filme gemacht, viele Dokumentationen, bist auch Kameramann, aber hier erzählst du von etwas, was du vielleicht aus deiner eigenen Familie sogar kennst, nämlich dieses Nachdenken darüber, was ist eigentlich Sorbisch, wie definiert man das Sorbische, wer ist Sorbe, woher kennst du das und wie läuft das bei dir in der Familie?
Ja, also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich komme aus Berlin und mein Vater, der hat rüber gemacht, noch vor Mauerfall, und der muss das Sorbische irgendwie als so eine Rückerinnerung an seine Kindheit mit nach West-Berlin genommen haben und hat diese Sprache für sich bewahrt und hat dann einfach straight mit seinen Kindern Sorbisch gesprochen. Mein Bruder, der ältere Bruder, der spricht auch gut Sorbisch, aber ich habe damals als Kind immer gedacht, was spricht mein Vater mit in dieser anderen Sprache mit mir? Und habe mich eigentlich als Kind dagegen gewehrt, aber alles aufgenommen und habe dadurch so ein passives Sprachverhältnis entwickelt. Aber das ist natürlich ein Lebensthema geblieben und jetzt seit einiger Zeit mache ich für Ružica eben sorbische Sendung auch.
Genau, für unsere sorbische Sendung viele Beiträge und hier, was das Lebensthema, erzählst du ja unmittelbar von dieser großen Frage. Also da sind Leute zum Beispiel ganz toll und ganz charmant, die Sprachlehrerin, die unterrichtet selber Sorbisch und scheint etwas drunter zu leiden, ist eine junge Frau noch, dass sie gar keine Sorbin ist und wird dann auch mal angesprochen von den Leuten. Man denkt es ja immer, sie nimmt sich diese Kultur an wie so ein Kostüm, das sie ja dann auch trägt. Ist das legitim? Darf man das eigentlich, wenn man selber kein Sorbe ist?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage. Darum geht's auch in dem Film. Was macht überhaupt einen Sorben aus? Ist es die sorbische Sprache? Ist es eine sorbische Herkunft? Und im Zuge meiner Recherchen bin ich auf den Paragraph 2 des Sorbisch-Wendisch-Gesetzes gestoßen. Und da steht nämlich, der sich zum Sorbischen bekennt, ist Sorbe. Und dieses Bekenntnis darf weder nachgeprüft werden noch angezweifelt werden. Und das finde ich sehr interessant. Wir haben es mit einer neuen Identitätsentwicklung zu tun, also von der Ethnie zur Weltanschauung. Und das fand ich sehr bemerkenswert, und das ist so ein bisschen so auch die Metaebene des Films. Wir haben es mit Leuten zu tun, die keine Sorben sind, sich aber als Sorben fühlen. Und das ist eine Identitätsbewegung, dieser Film.
Total interessante Bewegung, finde ich. Übrigens gibt es dann so zum Ende eine ganz schöne Szene, da gibt es so ein Volksfest und da ist eben auch diese Lehrerin und da kommt eine echte Sorbin zu ihnen, die sagt, sie sprechen so schön, das ist so toll und sie sprechen ohne Akzent und sie freut sich so, sie blüht so auf. Also das ist der Ritterschlag natürlich, wenn das so eine Frau zu ihr sagt. Aber es gibt auch durchaus andere Stimmen in deinem Film. Zum Beispiel ist ein Pole, der Sorbisch gelernt hat, der lebt hier, arbeitet eben auch für die sorbische Kultur und der sitzt zusammen mit einem alten Sorben und der sagt, nee, du kannst machen, was du willst, du bist Pole. Du ist alles okay, aber du wirst niemals ein Sorbe sein. Also es gibt auch schon die Abwehrhaltung.
Ja, genau. Also der Herr Matusch, das ist so ein alter sorbischer Bauer und der sagt einfach nur, ja, nur du bist nur Sorbe, wenn du eine sorbische Mutter oder einen sorbischen Vater hast. Du bist Pole, du kannst Sorbisch, aber du bist und bleibst ein Pole. Also man kann auch Französisch lernen, aber ist dadurch dann kein Franzose, ne? Und das ist natürlich dann so kein Ritterschlag, sondern eine ziemliche Ernüchterung, ne?
Aber was meinst du, wie kommt das, dass Leute wie dieser Pole oder die Lehrerin, es gibt auch andere Beispiele im Film, dass die sich so mit der sorbischen Kultur identifizieren können und da ja auch wirklich eintauchen, damit arbeiten, anderen Leuten die nahe bringen? Warum ist das überhaupt möglich?
Puh, das müsste man die Protagonisten fragen. Ne? Also das lasse ich einfach so stehen. Der Film beobachtet einfach Protagonisten auf ihrem Weg zu ihrem besonderen Verhältnis zu dieser Sprache, der Kultur. Und gerade bei der einen Lehrerin finden wir, sie findet darüber eine sekundäre Identität. Also sie sagt, ich bin Sorbin, sie hat auch im Interview gesagt, das ist nicht im Film, aber sie hat gesagt, so von jeher die sorbischen Bräuche und dann die Feste und die Sprache, das hat in ihr so eine Wärme ausgelöst, das hat sie vom Deutschen nie bekommen und sie fühlt sich diesem Volk, dieser Ethnie so zugehörig, dass sie sagt, ich bin Sorbin, obwohl sie keine Bio-Sorbin ist quasi. Ne?
Dann letzte Frage, wir wollen die Leute jetzt im Saal ja warten auf dich, jetzt nicht noch länger auf die Folter spannen, aber eine Frage, hat dann auch für dich diese Arbeit an diesem Film etwas verändert? Denn du hast es ja auch gesagt, es ist ein großes Lebensthema bei dir, deine Mutter ist Deutsche, dein Vater Sorbe, wir haben es gehört, das war nicht ganz unkompliziert. Also hast du auch für dich vielleicht neu definiert, was bin ich, was bedeutet mir die Kultur, die Sprache?
Puh, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich werde mich in meinen weiteren Filmen weiter des Themas annehmen. Wie ich mich sehe, das müsste ich mal in einem neuen Film mal thematisieren. Aber da habe ich noch keine Antwort.
Dann sollten wir das mal in der Redaktion, da haben wir kurze Wege und kennen die Leute alle gut, mal anregen, dass du auch mal einen Film über dich selber machst und vielleicht auch diese Geschichte von deinem Vater miterzählst. Ich kann mir vorstellen, dass die sehr, sehr spannend ist. Diesen Film wollen Sie natürlich alle sehen, können Sie, ist überhaupt kein Problem. Am 16. November, also sehr bald, läuft er um 13 Uhr im RBB Fernsehen im Rahmen von Ruzica. Hat jetzt aber erstmal Premiere, hier die große Premiere in Cottbus beim Filmfestival in der Reihe Heimat, der Film von Roman Pernak, Verlieren und Finden. Toi, toi, toi für die Premiere. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich muss los.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir sind noch bis 20 Uhr hier im Weltspiegel, wo noch den ganzen Tag Filme laufen, auch morgen noch, bis zum Sonntag. Sonntag ist eine Art Publikumstag und es gibt auch noch wichtige Filme zu sehen, nicht nur im Kernprogramm, nicht nur im Wettbewerb, sondern, und das interessiert uns ja heute ganz besonders, auch in den sogenannten Nebenreihen. Eine ist besonders wichtig in diesem Jahr, ganz klar, 30 Jahre Mauerfall. Wir schauen darauf zurück, wie wir das geworden sind, was wir heute sind, was uns verändert hat, wie die Wende war, und diese Reihe wird kuratiert von Cornelia Reiche, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo Cornelia.
Hallo.
Cornelia, du hast eine ganz besondere Auswahl getroffen. Das ist natürlich eine schöne Aufgabe auch, nicht? Wenn man den Auftrag bekommt, du sollst jetzt Filme aussuchen, die mit der Wende zu tun haben. Hast du aber eine überraschende Auswahl auch getroffen? Also vielleicht nicht unbedingt das, was man so sofort erwarten würde. Vielleicht kannst du über dein Prinzip erklären.
Also mein Prinzip war eigentlich eine ganz persönliche Erkundung. Also es war weniger, dass ich irgendwie gedacht habe, ich will das und das zeigen, sondern für mich ist das eine ganz persönliche Reihe. Also tatsächlich hat das sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Und ich habe das Thema, sage ich mal, mit einer großen Vehemenz 2014 so auf meinen Tisch bekommen. Damals habe ich gerade in Russland gelebt und dort sind die 90er Jahre halt wirklich ein großes Trauma. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen auch zu reflektieren. Also in Russland hat das irgendwas damit zu tun mit einem Demokratieverständnis, was sie jetzt auch haben, mit einem Bild von Demokratie. Und wie waren die 90er aber eigentlich bei uns? Und ich bin 79er Jahrgang. Für mich ist das also irgendwie da, aber irgendwie auch nicht so richtig. Für mich waren die 90er halt vor allen Dingen halt so Teenagerzeit, Freiheit etc. Aber ich habe auch viel von meinen Eltern da mitbekommen, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. Und 2014, Russland, gleichzeitig Pegida. Ich komme aus Dresden. Und irgendwie fing da so eine Art von Erkunden an, von so eigene Identität hinterfragen. Ich bin danach nach Stuttgart gegangen, dort wurde ich immer mehr so auch zum Ossi gemacht und habe mich auch selbst dazu gemacht, so ein bisschen auch so dieses Erklären wollen, verstehen wollen, was da passiert. Jetzt ist diese Reihe halt so ein nächster Schritt dazu und ich habe einfach ganz viele Filme gesehen. Und die Filme ausgesucht, bei denen ich selber ein bisschen hängen geblieben bin.
Und das sind Filme, die auch für viel Diskussion gesorgt haben. Auch gar nicht neue Filme unbedingt, also mit Ausnahmen, aber es sind Sachen, die hätte man schon längst sehen können. Was ich besonders schön finde, zum Beispiel, dass Andreas Vogt dabei war mit seinen Leipzig-Filmen, ist ja so ein Chronist, der hat auch schon vor der Wende angefangen, da zu drehen. War dir, glaube ich, ganz wichtig, weil er gleichzeitig auch gerade mit dem Film, den du gezeigt hast, ja so eine Summe zieht?
Also das ist tatsächlich so einer meiner Herzensfilme auch. Weil ich finde, in dem Film, was da ganz schön wird, ist, dass es halt nicht so ein Schwarz und Weiß gibt. Also er das auch nicht hat. Er hat da nicht den Ansatz, irgendwie zu verurteilen oder auch eine Erklärung geben zu wollen, sondern er geht einfach mit seinen Protagonisten auf die Suche nach, danach, wo sie herkommen, wo sie hingehen, Und da sind eben auch so die Lebensläufe, die dort erzählt werden, die sind auch so divers. Und gleichzeitig, also bei dem einen habe ich mich wiedergefunden, Isabel, die als Punk in den 90ern dann in den Westen geht, nach Stuttgart, wo ich auch gelebt habe, dort erfolgreiche Insolvenzberaterin. Das fand ich, also, und super schön auch das Bild, was daneben gestellt wird. Also super schön, also nicht in dem Sinne, also der weinende Wessi. Was aber einfach mit so Rollen bricht, die wir halt irgendwie so jetzt gerade im Diskurs auch haben. Und eben auch mit Rollen bricht der Sven. Also der so zwischen extrem links und extrem rechts immer irgendwie so nach einem Halt in seinem Leben sucht, den nicht so richtig findet, aber am Ende ist es doch irgendwie hoffnungsvoll. Alles andere zeigt die Zeit.
Genau, den gibt es auch auf DVD, also den werden Sie jetzt ja gar nicht sehen können. Also die Filme von Andreas Vogt sind zum Glück verfügbar, ne, soweit ich weiß. Und das ist wirklich großartig, auch eine Langzeitbeobachtung. Wie waren denn die Diskussionen so? Also das war so der Tenor, langsam geht die Reihe ja doch so dem Ende zu. Also was bewegt die Leute ganz besonders, wenn sie deine Filme sehen? Was wurde diskutiert?
Also wir hatten gestern Abend eine sehr spannende Diskussion nach dem Film Fortschritt im Tal der Ahnungslosen.
Ganz neues Werk, Fortschritt im Tal der Ahnungslosen, ja.
Und da werden natürlich nochmal Identitätsfragen auf eine ganz andere Art und Weise gestellt. Da geht es auch um so zwei Ebenen. Es geht um, der Film spielt in Neustadt in Sachsen. Und die Protagonisten sind zum einen die ehemaligen Werksarbeiter eines Kombinats, Fortschritt, und syrische Geflüchtete. Und das ist auch ein bisschen ein Spiegel einer Diskussion, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, so Ossis, Muslime, bekommen sie die gleichen Urteile in der Gesellschaft, werden sie gleich verurteilt, gleiche Stereotype, darf man das vergleichen? Und darum ging die Diskussion auch sehr stark. Zum einen, wie stellt Florian Kunert da gemeinsam mit syrischen Geflüchteten DDR-Vergangenheit nach? Darf man das? Werden die vorgeführt? Und gleichzeitig aber eben auch die große Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist, durch diese gemeinsame Arbeit an, nicht unbedingt der gemeinsamen Geschichte, aber so ein Verständnis füreinander zu entwickeln.
Es ist sehr reizvoll zu sehen, wie die Geflüchteten die DDR-Vergangenheit beurteilen, wie sie das mit ganz fremden, mit ganz anderen Augen sehen. Plötzlich wird es uns selber auch fremd und wir schauen auch anders drauf. Es ist ein schöner Effekt. Es sind das Filme, die hätte man zum Teil auch schon sehen können, hier und dort. Der lief zum Beispiel auf der Berlinale auch mit großem Erfolg und vielen Diskussionen. Aber es gibt ja noch eine richtige Premiere, also einen Film, den noch niemand kennt. Runde Tische, die Gräben der friedlichen Revolution von Michael Erler. Den hast du dir extra jetzt aufgespart so am Schluss. Warum?
Also der erste Mal, weil er ganz, ganz aktuell ist. Also das ist halt hier jetzt auch Weltpremiere. Und auch weil es, natürlich ist es auch ein Thema, wo man jetzt sagen kann, okay, es geht so ein bisschen darum, was ist anders geworden damals nach den runden Tischen? Also weil da wurde ja eine Verfassung ausgearbeitet, die dann irgendwie natürlich nie in Kraft getreten ist. Diese Verfassungsfrage, die beschäftigt uns teilweise heute auch immer noch. Irgendwie ist es auch ein Appell für mich, dieses Format der runden Tische vielleicht auch ein bisschen als Beispiel zu nehmen für etwas, was wir uns für zukünftige gesellschaftliche Gestaltung mal wieder vornehmen können. Also so ein Dialog auf Augenhöhe zwischen Akteuren, die sonst nicht so zusammenkommen.
Und eine Einübung in Demokratie war das, der Dialog, der da geübt wurde. Runde Tische, die Gremien der friedlichen Revolution, am Samstag 14 Uhr im Obenkino und am Sonntag um 16.30 Uhr im Glätthaus, dann auch mit Gesprächen, wie das üblich ist, wird man gerade bei diesem Film, denke ich mir, ganz heftig weiter diskutieren über die Aktualität von solchen Demokratiemodellen im Rahmen der Reihe Bleibt alles anders, kuratiert von Cornelia Reichel. Vielen Dank und viel Kraft noch auf den letzten Metern. Dankeschön.
Dankeschön.
Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus mit Knut Elstermann.
Am Samstag werden dann hier in Cottbus die Preise verliehen, die sehr begehrten Preise, auch gut dotierten Preise, die inzwischen schon ein internationales Renommee haben. Also wenn man hier gewonnen hat, dann kann man mit seinem Film dann auch international doch mit einer anderen Aufmerksamkeit rechnen. Wir haben jetzt hier einen Kandidaten, denn wir haben noch gar nicht über den Wettbewerb gesprochen in diesem Jahr. Es ist ein Wettbewerb zum Teil mit ganz kleinen Filmen, junge Filme über junge Leute, aber es gibt auch sehr politische Filme. Und der Film, über den wir jetzt reden wollen, ist ein ganz besonders politischer, mit einem scharfen Messer, basiert auf Tatsachen. Ein Film aus der Slowakei ist das Debüt. Der allererste Spielfilm, gleich so ein kompliziertes Thema und gleich so ein vielschichtiger Film von Theodor Kuhn. Hi, hello, good to have you here. Hello.
Hi.
Yeah, that's Theodor from Bratislava. So we watched the movie yesterday, and I could really see on the stage when there was this Q&A that you were extremely touched emotionally. I have to ask you about that, because I think this real case, that murder case, it was very important for you to make that movie. And then the premiere, the German premiere, it was maybe a very touching moment for you.
I almost felt stupid because it almost made me cry, but it's not the case. I mean, a lot has happened in Slovakia in the past 2 years. We've had the murder of the journalist, and things have changed in Slovakia since then, and we all think he has maybe, with his death, he has given us hope, and the hope is what, I mean, that's what I was touched by.
Also er war gestern sehr berührt und fühlte sich eigentlich auch doof dabei, aber das muss er gar nicht. Ich habe ihn gefragt, warum er so berührt war, und er sagt, es hat eben jetzt gar nicht mit dem direkten Fall zu tun, sondern mit der aktuellen Entwicklung in der Slowakei. Also es gab die Ermordung des Journalisten, und irgendwie ist da auch wiederum eine Hoffnung da, dass jetzt was sich verändert in der Slowakei, und das hat ihn gestern so aufgewühlt. Der Fall, den du erzählst allerdings, ist ein anderer. Es ist nicht dieser aktuelle Fall, von dem die ganze Welt ja gehört hat, von diesem Mord an dem Journalisten, sondern es ist über 10 Jahre her. Ein junger Mann auf der Straße von Neonazis erstochen. Da gibt es erstmal gar kein politisches Motiv, und trotzdem ist es ein sehr politischer Film und politischer Fall. So of course it's not about this current affair, this is a murder case about the journalist. It's about a case that happened something like 10 years ago or even a bit more. It was like by an accident, because there was a young guy on the street and neo-Nazis killed him. There was not a political motive on the first sight, but it is a very political case and it's a very political movie.
Well, yeah, it was political because, as you mentioned, the murder was just an accident. But the reason why the murder was never solved was that mafia, at the time, they had such strong connections, and their power was still so big they could influence the judiciary system, all the lawyers, and some of the police.
Ja, auch wenn es ein bisschen jetzt ein Spoiler ist, aber ihr sagt, es war eben so, dieser Fall in der Tat war erstmal so eine Art Zufall, es war ein zufälliges Opfer, aber die Mafia hatte einen riesigen Einfluss gehabt, und zwar auch auf diesen ganzen Fall, auf die juristische Bearbeitung, konnte also da Einfluss nehmen, und das erzählt ihr in diesem Film. And that's the political aspect for you at the movie and the whole case? That's the political thing?
Well, yes, because I think Slovakia has a major problem with corruption, and this is what corruption is. Corruption is the unableness to get to justice, even though it's obvious that the justice should be on your side. Actually, I think the problem in Slovakia is that the powerful people are more equal in front of the law than the less powerful, and that's the problem.
Natürlich ist es ein politischer Film, sagt er, weil es geht um Korruption, und die Slowakei hat ein Riesenproblem mit Korruption, und Korruption heißt eben, dass man das Recht nicht durchsetzen kann, das den Leuten zusteht, und dass einige Leute vor dem Gesetz anders dastehen, gleicher sind, wie er sagt, als die normalen Menschen, und das ist eben Teil auch dieser Erzählung, Teil dieses Films, der sehr erschütternd ist, sehr emotional ist. Du hast das sehr genau erzählt, auch das Leid der Eltern mit hervorragenden Darstellern. Übrigens ist dein erster Film, es hat mich schon auch beeindruckt, welche emotionale Kraft du da entwickelst. I was really impressed by it. It's your first movie. You have amazing actors, fantastic legends in a way, and you are really telling about the grief, the sorrow, the pain of the parents. So it is very mature, not like a very young movie.
Well, I mean, thank you, but I think the film could have been done in a better way. I mean, it was really emotional for me and for the whole crew, because where for 30 days we were pretending to be the family of a murdered boy. But at some points, at the most dramatic points, for example, in the morgue, we realized that what we're going through, which is really a hard day, is just a shadow of what the real parents must have been going through for their whole lives, basically. So.
Also ich habe gesagt, ich habe mich gewundert, wie emotional, wie reif der Film erzählt. Das ist gar nicht wie ein Debüt. Ein hervorragender Darsteller, auch sehr bekannte Leute übrigens. Roman Lugner ist der Hauptdarsteller, der Vater des ermordeten Jungen. Und ich sage, das ist schon erstaunlich. Ich sagte, ja, der ist deshalb so emotional, weil sie versucht haben, für diese 30 Tage das Filmteam so etwas zu sein wie die Familie selbst. Also diese Trauer auch zu teilen. Aber gerade in so ganz besonders harten, schweren Szenen wie in der Totenhalle, also in der Leichenhalle, wenn sie den Jungen da sehen, haben sie gemerkt, das, was sie empfinden, ist nur ein Schatten, ist nur ein Abglanz der wirklichen Trauer, dass man das niemals so ganz nachvollziehen kann. Ist es ja ein Film, der einen Fall, der damals die ganze Slowakei aufgewühlt hat, beschäftigt hat, jetzt wieder nach vielen Jahren auf die Leinwand bringt. Wie sind die Reaktionen? Wie gehen die Leute mit diesem Film um? Ich denke, man sieht ihn nicht als eine normale Geschichte. Du verstehst ein bisschen Deutsch, ne? Also, should I say it in English? Yes, I mean, the case happened more than 10 years ago, but it was really important for this for the Republic. So how did people react on your movie right now?
Okay. The reaction, I think, was quite strong. Because I could see when the movie finished, the film works, the story works, and people are really upset and even angry at the lack of justice in Slovakia. But at the same time, I don't think there were so many viewers. I mean, the whole film scored around 40,000 people, which is, I mean, okay for this kind of movie. But even though I was expecting, because it's such a strong topic, I was maybe expecting people to be more interested in it. But I mean, yeah, it touched some of the people, which is, I guess, nice.
Also die Reaktion, er sagt, er hatte sich sogar etwas mehr davon versprochen. Leute waren traurig, waren auch wütend. Das erzählt ja, dass Gerechtigkeit da nicht hergestellt wird. Aber er hatte, ich glaube, es wären vielleicht etwas mehr, 40.000 Leute waren da. Es ist vielleicht dann doch auch in Ordnung beim Film mit diesem schweren, harten Thema. Aber er hatte gehofft, es gibt etwas stärkere Reaktionen, auch bessere Zuschauerzahlen. So thank you very much. It was a great pleasure to have you here. Congratulations to your debut. And yeah, let's see what the jury will say about your movie. Also wir werden sehen, wie die Jury mit diesem Film umgeht. Auf jeden Fall gehört dieser Film mit einem scharfen Messer zu den Favoriten. Eine Koproduktion von der Tschechischen Republik mit der Slowakei. Das ist auch ein slowakischer Regisseur aus Bratislava, Theodor Kuhn. Thank you so much.
No, thank you so much. Good night.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sind live beim Festival des osteuropäischen Films hier in Cottbus. Das läuft noch bis Samstagabend. Da gibt es die Preisverleihung. Am Sonntag dann der große Publikumstag, wo man die wichtigen Filme nochmal sehen kann. Und noch darüber hinaus hat man die Chance, eine Ausstellung zu sehen. Und das sollte man auch tun. Wir haben schon mehrfach gesprochen über die Wende, über die Ergebnisse der Wende, über die Bilder der Wende, über das Bild, das wir uns selber machen. Und man merkt jetzt oft nach 30 Jahren, wenn man mit Leuten redet, wie sehr auch inzwischen Legenden entstanden sind, wie eigene Erinnerungen verschwommen sind. Ist auch völlig logisch, dass sich das auch verändert. In dieser Ausstellung kann man nochmal Erinnerungen abgleichen mit dem Originalbild, nämlich mit eindrucksvollen Fotos. Sind 30 Fotos aus der Wendezeit gemacht, hat sie der damalige Journalist und Fotoreporter von ADN. Freue mich sehr, dass er bei uns ist, Rainer Weißflug. Hallo, willkommen, Rainer.
Ja, guten Abend.
Rainer, du hast damals fotografiert, warst bei ADN noch angestellt. In der Wendezeit, als es losging mit den Montagsdemos, waren das jetzt Fotos, die du gemacht hast, weil du dachtest, die mache ich erstmal und irgendwann kann ich sie vielleicht mal rausholen aus dem Archiv? Oder war das schon ein öffentlicher Auftrag? Also hat mir dir zu der Zeit in der Wende schon gesagt, mach mal die Bilder von den Demos?
Ja, das war damals schon ein Auftrag gewesen. Mehr oder weniger musste man sich seine Arbeit ja sowieso selber immer suchen. Es war immer so gewesen. Aber man hat schon mitbekommen, es wurde Zeit, dass auch mal gezeigt wird, dass in Cottbus demonstriert wird. Denn die Montagsdemos waren ja in der ganzen Republik schon gewesen, wo es Cottbus hing immer hinten an. Und das war schon eine gewisse Unruhe gewesen. Teilweise war es so, dass man, wenn man irgendwo tanken war im Land, dass man dann gar keinen Sprit mehr bekommen hat. Die sagen, ach, ihr in Cottbus, ihr schlaft ja immer noch, keine Demos und so. Und so wurde es wirklich höchste Zeit. Und wir hatten das Glück, dass die jungen Leute vom Theater in Cottbus, vom Staatstheater, wirklich den Mut hatten, mit Flüsterpropaganda wirklich diese Montagsdemo vorzubereiten. Und erst kamen wenige und dann trauten sich immer mehr dahin. Und dann wurde es ein riesenvoller Platz und war ein tolles Erlebnis für alle.
Das ist schon, wie man heute so schön sagt, ein ikonisches Bild, das du da gemacht hast. Also diese Montagsdemo vor dem Staatstheater, sehr bewegt. Da ist eine große Dynamik drin. Von sehr weit oben, wo hast du das aufgenommen?
Naja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, weil es ist auch schwierig als Fotograf, die Leute zu fotografieren und dann bei so einer Demo mittendrin zu stehen. Und da war es mir eigentlich auch ganz persönlich ganz angenehm, mich mal ein bisschen rauszuziehen aus der Sache, um nicht schief angeguckt zu werden und gleichzeitig hatte ich auch einen viel besseren Überblick zu bekommen und die ganze Dimension zu zeigen zu können. Und da konnte ich auf ein Baugerüst steigen, dort am damaligen Haus der DFD, war gerade ein Baugerüst dran und da bin ich hochgestiegen und konnte dieses Bild machen.
Ich habe mich immer gefragt, wie diese Perspektive entstanden ist. Jetzt hast du gesagt, es ging relativ spät los mit den Montagsdemos hier in Cottbus, aber dafür gab es dann gleich zwei pro Woche.
Ja, genau. Also irgendwie haben wir dann doch gemerkt, dass es einen mächtigen Nachholbedarf gab. So gab es also die Montagsdemos und Donnerstagdemos. Und eben auch an diesem Donnerstag, den 9. November, war eben auch eine Demo in Cottbus.
Die hast du auch fotografiert, du hast die Leute gezeigt, auch die Konfrontation, Bühne, dann zum Teil noch Funktionäre, die versuchen, da zu retten, was zu retten ist. Wie hast du diese Atmosphäre damals empfunden? Also wenn du die Bilder jetzt siehst, geht dir wahrscheinlich ja auch noch vieles durch den Kopf.
Naja, die Atmosphäre war sehr aufgewühlt gewesen, aber es war auch Erleichterung da, dass endlich mal wirklich Bewegung war, dass man auch mal sagen konnte, was man wollte, dass man keine Angst haben musste. Das war ja diese lange Angst, diese lange Trägheit, diese lange Pause, die hier einfach in der DDR war und dort ging also eine leichte Dynamik los.
Also ich frage das jetzt auch als jemand, der damals auch schon Journalist war, jetzt nicht so an ganz vorgerückter Stelle, aber ich war in der DDR Journalist. Wie ging es dir jetzt? Du warst bei ADN, das war die offizielle Nachrichtenagentur der DDR. Also es war da irgendwie auch eine widersprüchliche Tätigkeit, dass du jetzt plötzlich sowas fotografierst.
Ja, das stimmt. Man war natürlich irgendwo eingebunden im System gewesen als Journalist. Das war völlig klar, auch wenn man kein Parteimitglied sein musste, in meinem Fall, also weil ich in meiner staatlichen Nachrichtenagentur war. Aber man hatte das doch immer im Hinterkopf und die Schere im Kopf sowieso schon immer. Aber, und das war das, man hat sich seine Lücken geschafft, man war auch ein bisschen Opportunist manchmal. Man hat als Fotograf also auch für das sogenannte Revolutionsarchiv fotografiert, hat also Dinge fotografiert, wo man genau wusste, man kann die eh nicht in eine Zeitung bringen, aber man fotografiert sie heute, damit man sie für später hat oder mal für eine Ausstellung machen kann. Oder ich bin zu einem Termin gegangen, der war eine Woche vorher gewesen, also im Oktober im Kraftwerk Genschwalde mit einem Politbüro-Mitglied. Da bin ich hingegangen tatsächlich mit einem großen Button Glasnost bei mir. Ja, also das war natürlich schon, das war keine Heldentat, aber also
kleiner Widerstand.
Ein kleiner Widerstand gewesen, einfach mal ein bisschen zu zeigen, ja, also so geht's nicht.
Von solchen Wandlungen erzählen auch deine Fotos. Plötzlich geht der Staatsanwalt mit dem Bürgerkomitee zur Stasi, löst die auf. Die Volkspolizei sichert diesen ganzen Prozess ab. Also das wäre ein paar Wochen vorher genau gegenteilig gewesen. Letzte Frage noch. Du erzählst ja an diesen Fotos auch in der Ausstellung weiter. Also es ist jetzt nicht nur der Herbst 89, die eigentliche Wende, sondern du gehst auch in die 90er Jahre hinein. Warum? Also Schlangen dann, Autoanmeldungen und ähnliche Dinge.
Naja, das sind auch die kleinen Widersprüchlichkeiten und die Neuigkeiten, die wir hatten. Also früher haben die Leute Schlange gestanden vom Konsumentenkaufhaus, wenn es was Besonderes zu kaufen gab. Und plötzlich am 10.11., also am Tag nach der Maueröffnung, standen dort eine riesige Schlange vor dem Kaufhaus. Aber die wollten nicht ins Kaufhaus, die wollten zwei Häuser weiter zum Polizeipräsidium. Weil dort gab es eben den Stempel, den Ausweis. Und als guter DDR-Bürger wusste man, Stempel ist wichtig und sonst konnte man nicht über die Grenze vielleicht. Also standen die lange Leute, riesige Schlange, 200, 300 Meter vielleicht.
Und auch das sieht man, also es ist eine ganze Geschichte, die erzählt wird, dank dieser Fotos, 30 mal 89,90, so ist die Ausstellung betitelt, die Wände fotografieren in der Oberkirche hier in Cottbus noch bis zum 17. November, also noch eine Woche lang nach dem Festival kann man diese Bilder sehen von Rainer Weißluck. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, Rainer, schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Ja, danke.
Vielen Dank. Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Dies war es heute ja nur eine Stunde hier. Morgen melden wir uns dann wieder. Ab 19 Uhr sind wir wieder hier in diesem schönen Café im Weltspiegel. Und da haben wir unter anderem zu Gast Grit Lemke, die einen sehr persönlichen Film über Gundermann gemacht hat. Also nach dem Spielfilm von Dresden gibt es jetzt einen Dokumentarfilm Gundermann Revier. Und wir werden auch einige Regisseure und Regisseurinnen begrüßen, die im Wettbewerb kämpfen um die Preise. Mein Name ist Grit Elstermann. Tschüss, bis morgen. Dankeschön.